Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
Worum geht es bei Hochzeiten? Wenn wir ehrlich sind. Ich finde, wenn wir richtig ehrlich sind, worum geht es bei Hochzeiten? Nur eine Antwort. Die Braut. Essen, ja, habe ich auch überlegt. Aber, lass mal ehrlich sein, Essen, das ist das, was so die Randgäste wirklich, worum es denen wirklich geht bei einer Hochzeit, ja? So, Essen, freie Getränke, Tanzen auf Kosten von anderen und so weiter. Aber der Familie, den engen Freundinnen, worum geht's denen wirklich bei der Hochzeit? Es dreht sich doch letztlich alles nicht ums Brautpaar. Männer, wir geben uns dieser Illusion hin, dass wir Teil des Zentrums der Hochzeit sind, aber wir sind's nicht. Im Kern, es geht um die Braut. Ich kenne das, ich bin selbst Bräutigam gewesen, ich habe viele Paare getraut. Lass uns ehrlich sein, wer setzt sich durch, was an dem Tag läuft? Das ist nicht der Bräutigam, das ist nicht die Schwiegermutter, das ist die Braut. Das ist auch gut so. Und also, oder wer von euch würde, wenn er auf einer Hochzeit ist, sagen, ach du Braut, ich hab Durst, würdest du mir was vom Buffet mitbringen? Hä? Wie komisch wäre das, oder? Oder sagen, oh, mein Teller ist leer. Braut, würdest du mir noch zwei Frikadellen mitbringen, wenn du eh gehst? Nee, das läuft ja andersrum. Wenn wir auf einer Hochzeit sind und da ist eine Braut, was ja meistens der Fall ist, und du siehst, dass sie, was weiß ich, was, dass die nichts mehr zu essen hat, sagst, hey, ich gehe ins Buffet, kann ich dir noch was mitbringen? Oder du merkst, so irgendwie 19, 20, 21 Uhr nach dem langen Tag, bei den Bräuten, die bringen auch den größten Einsatz, wenn die morgens anfangen in der Regel, ja, um sich stylen zu lassen, schick zu machen für Fotografen und alles in den Tag, und dann irgendwie 16, 17 Uhr, die so einen Durchhänger haben und müde werden, wenn da die Braut nur im Ansatz sagt, oh, jetzt ein Red Bull wäre gut, wer würde dann nicht sofort aufstehen zum nächsten Späti, der Tanke, wo auch immer das ist, düsen und 2, 3, 4 Dosen Red Bull kaufen, damit die Braut gut durch den Tag durchkommt, oder? Bräute und Hochzeiten ist ein Vergleich, der mich nicht mehr losgelassen hat bei diesem Thema für heute Morgen. Und seid mal gespannt, warum. Die Grundlage für heute Morgen ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und es wird uns überliefert, berichtet in Matthäus 25 im Neuen Testament, eine dieser Biografien. Und wenn Jesus Gleichnisse erzählt hat, dann ja immer mit einem bestimmten Anliegen. Das heißt, es gibt eine geistliche Wahrheit, die er den Menschen vermitteln will. Und um diese Wahrheit ihnen im Kopf zu verankern und zugänglich zu machen, erfindet er eine Geschichte, die ganz eng im Alltag der Leute verankert ist, damit sie nachvollziehen können, was gemeint ist. Und dann bei dieser erfundenen Geschichte, bei diesen Gleichnissen, geht es meistens nicht darum, jedes Detail der Geschichte zu deuten, dann, ja, was meint er damit und damit, sondern, dass man so den Kernpunkt checkt und meint, darum geht's ihm. Ja, also bei Gleichnissen in der Regel ist gut, sich nicht in Details zu vergraben. Gibt auch Gleichnisse, da kann man das machen. Sondern so das große Bild und den Knackpunkt zu checken. Und das Gleichnis, von dem wir es heute Morgen haben, ist genau so ein Gleichnis. Ich glaube, man muss sich da nicht in den Details vergraben, sondern das große Ganze sehen und hoffentlich dann den Moment zu haben. So. Jetzt hat Jesus die Gleichnisse vor 2000 Jahren erzählt. Das war eine Zeit, die tickt ein bisschen anders wie unsere heute. Manches ist leicht übertragbar, nachvollziehbar, anderes bisschen weniger. Das Gleichnis, von dem wir es heute haben, ist eines, das beim ersten Lesen, ich finde, nur so halb zugänglich ist. Deswegen habe ich mich entschieden, den Bibeltext wegzulassen. Und ich habe bei einem gewissen Robert Morris, auch ein Pastor, eine Erzählung gefunden, in der er dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, meiner Meinung nach unglaublich gut in unsere Zeit übertragen hat. Ihr werdet sehen in den Details, es ist trotzdem an manchen Punkten so ein bisschen, hä? Aber ich glaube, es hilft uns, den Kern des Gleichnisses leichter nachvollziehen zu können, als wenn ich euch den Bibeltext vorlese und dann in die Details gehe. Kleine Fußnote, lest trotzdem super gern Matthäus 25 heute Nachmittag zu Hause durch. Original ist nie schädlich. So, aber ich würde euch die Geschichte vorlesen und weil das Geschichten sind, ich setze mich auch mal hin, dachte ich. Wackelt das? Nee, geht. Ah, also lehnt euch zurück. Ich muss auf eine längere Reise gehen, erzählt Robert Morris, und wähle drei Männer für eine besondere Aufgabe aus. Zu diesen drei Männern sage ich Folgendes. Ich gebe jedem von euch jeden Monat 10.000 Euro. Ihr könnt 9.000 Euro behalten und nach Belieben ausgeben. Aber ich möchte, dass ihr meiner Frau jeden Monat 1.000 Euro für ihren Lebensunterhalt gebt. Wie versprochen, schicke ich jedem dieser Männer monatlich 10.000 Euro. Nach einigen Monaten rufe ich meine Frau an und frage sie, ob sie die finanziellen, da merkt ihr das so ein bisschen, nach einigen Monaten rufe ich meine Frau mal an, ja, da lohnt sich nicht, sich da in dem Detail zu verlieren. Nach einigen Monaten, hoffe ich zumindest, nach einigen Monaten rufe ich meine Frau an und frage sie, ob sie die finanzielle Unterstützung erhält, die ich organisiert habe. Sie antwortet, der Erste schickt mir jeden Monat 1.000 Euro, so wie du es ihm aufgetragen hast. Der Zweite schickt mir jeden Monat 2.000 Euro, obwohl ich nicht weiß, warum. Aber der Dritte hat im ersten Monat 800 Euro geschickt und im zweiten Monat 300. Und im dritten Monat nichts. Was meinst du, was ich als Ehemann, der seine Frau von ganzem Herzen liebt, jetzt tun werde? Ich bin derjenige, der diesen Männern das Geld zur Verfügung stellt. Ich habe ihnen gesagt, dass sie 9.000 für sich behalten können. Sie sollen nichts weiter tun, als 10% abzugeben, damit Nahrung in meinem Haus vorhanden ist. Deiner Bibel, Querverweis, Malachi 3. Dem ersten Mann, der sich treu an meine Anweisungen hielt, werde ich weiterhin die 10.000 Euro schicken. Dem dritten Mann, der nicht mit den 90% zufrieden war, die ich ihm großzügig überlassen habe, werde ich die 10.000 pro Monat streichen und sie stattdessen dem großzügigsten Mann schicken. Warum? Weil ich dem zweiten Mann vertrauen kann. Er hat bewiesen, dass ihm wichtig ist, was mir wichtig ist. Er ist ein guter Verwalter. Was der dritte Mann tat, kommt einem Diebstahl gleich. Denkt an den Vers, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Malachi 3, Vers 8. Soweit die Übertragung des Bibeltextes. Was denkt ihr? Wie überträgt die Robert Morris das Bild? Braucht es noch eine Übertragung? Oder ist es so? Oder ist es so? Was löst in uns aus? Robert Morris überträgt es und sagt, Jesus ist für eine Weile fortgegangen. Zu jedem von uns hat er gesagt, sorg für meine Braut, die Gemeinde, während ich fort bin, indem du 10% an mein Haus gibst. Die übrigen 90% kannst du verwenden, für was du möchtest. Die, die gehorchen, werden gesegnet. Und die, die über das Geforderte hinausgehen, werden noch mehr gesegnet. Doch von denen, die sich weigern, selbst das Minimum zu tun, wird er wegnehmen, was sie haben, und es jemand anderem geben, der es besser verwaltet. In unserem Originaltext in Matthäus 25, in Vers 29, sagt Jesus, wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben werden. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Ich zitiere extra einen Bibeltext, weil ich persönlich würde mich nicht trauen, euch da, also uns das so, so platt zu sagen, weil das klingt, ich weiß, die ersten sagen schon, hey, warte mal, das ist doch alles Testament. Also Jesus würde doch nie so. Was soll ich sagen? Er sagt halt. Und dahinter steckt ein Prinzip, das man nicht durcheinander bringen darf. Und das ist so die kleine Theologie der Rechtfertigung. Wir gehen auf Ostern zu. Wo man es nicht durcheinander mischen darf, ist, was Jesus an Ostern getan hat, durch sein Tod am Kreuz, durch die Auferstehung, dass er uns, das, was zwischen uns und Gott steht, das, wo wir nicht perfekt waren, nicht gut genug waren, wo wir gescheitert sind, wo wir schuldig geworden sind, dass er uns das vergibt, das können und das müssen wir uns nicht verdienen. Das bekommen wir von ihm geschenkt, kostenlos, aus reiner Gnade. Das hat gar nichts damit zu tun, ja, dass du versöhnt werden kannst mit Gott, dass du versöhnt bist mit Gott. Das ist for free. Das hat Jesus gemacht aus Liebe zu dir und zu mir. Das ist ein Geschenk. Wenn wir jetzt Jesus nachfolgen, wenn wir uns Christen nennen, dann sagt Jesus das zu uns. Nicht um uns den Himmel zu verdienen, sondern eher aus Dankbarkeit, weil er uns den Himmel geschenkt hat. Und dann ist das ein Prinzip, das auch nicht nur Jesus nennt, sondern Paulus in den Briefen später, nimmt das wieder auf und unterstreicht das nochmal. Und das ist, also ich zitiere wieder, weil ihr wisst ja, im zweiten Korintherbrief, diesem Brief, den Paulus an die Christen in Korinth schreibt, Kapitel 9, Vers 6, entfaltet er es als dieses Prinzip von Saat und Ernte. Und Paulus schreibt, denkt daran, wer spärlich sät, wird auch wenig ernten. Wer aber mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun, er soll auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in der Heiligen Schrift steht. Großzügig gibt er den Bedürftigen, seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Eingedampft würde ich sagen, setz das, was du bekommen hast, für Gottes Sache ein. Oder Jesus nennt das immer Gottes Reich. Und dahinter steckt eine ganz einfache Erkenntnis. Es ist nicht entscheidend, wie viel wir auf der Seite haben, sondern auf wessen Seite wir sind. Sag's nochmal. Entscheidend ist ja nicht, wie viel wir auf der Seite haben, sondern wen wir auf unserer Seite haben. Entscheidend ist nicht, wie viel Euro ich gespart habe letztlich, sondern ob ich Jesus auf meiner Seite habe. Den Retter dieser Welt, der alles in den Händen hält. Dem alles gehört. Und aus dem raus ist für mich so dieses Bild gekommen, wie möchte ich leben? Als ein Stausee, ich glaube, ich habe eine Illustration dazu dabei, als ein Stausee, der viel gesammelt hat, der reich ist an Schätzen, in dem Fall an Wasser, und nicht genug bekommen kann, bis er fast überfüllt, fließt, oder, und das ist das, wozu uns Jesus rät, wozu uns Paulus rät, oder will ich als Fluss leben? Als Fluss, der beständig empfängt, der auch nicht weiß heute, ob morgen Wasser nachkommt, sondern der in dem Vertrauen lebt, ich bekomme und das, was ich bekomme, gebe ich weiter. Sich vielleicht als Flussbett auch nicht so ernst nimmt, zu sagen, es geht um mich, sondern ich bin Fluss. Die Dinge, die zu mir kommen, sind im Fluss. Sie kommen und sie gehen und ich vertraue darauf, Gott gibt mir, was ich brauche. Und was ich habe, kann ich weitergeben. Klingt das sinnvoll? Ist es zu abstrakt? Wir haben in der Reihe uns überlegt, wir wollen euch jeden Sonntag so ein geistiges Prinzip mitgeben und dann auch von einer Person erzählen lassen, wie sie das ganz konkret in ihrem Leben umsetzt. Und ich freue mich, dass heute Morgen Steffen da ist und gesagt hat, ja, in dem Bereich habe ich schon was ausprobiert.
Und genau. Danke, Dirk.
Genau, ich möchte euch in meine kleine Geschichte mit dem Zehnten reinnehmen und eine irre Geschichte, wenn ich so in den Rückspiegel gucke, was ich einmal in Verbindung damit erlebt habe. Ich bin mit 22 Christ geworden und erstmal habe ich dieses Thema Zehnten nicht unbedingt mit mir in Verbindung gebracht. Mit 23 habe ich mein Studium angefangen. Ich war bei der Studentenmission hier in Berlin und wir hatten einen Gruppenbegleiter und wir hatten so einen Gruppenabend. Der Mann war Pastor im Märkischen Viertel und der hat über Nachfolge geredet und dieser Abend, der hat mich total beeindruckt. Der hat uns so einige ganz schlichte, aber hochexplosive Botschaften für die Nachfolge mitgegeben. Und eins war auch der Zehnte. Und der sagte einen Satz, der mich wirklich nicht losgelassen hat: Wenn du von dem Wenigen, was du hast, nicht bereit bist zu geben, dann wirst du es auch nicht sein, wenn du mal viel hast. Und darüber habe ich nachgedacht. Ich war BAföG-Empfänger. Damals elternunabhängiges BAföG zum Glück. Ich hatte viele Jahre vorher auch gearbeitet. Da war so die Hälfte Darlehen, die Hälfte war Zuschuss. Ich hatte noch ein paar Jobs. Und dann beginnt diese Selbstkonferenz. Das nennt man so eine Psychologie, wenn so die Stimmen von Seiten kommen. Ah, das ist Jesus' Auftrag, die andere Stimme. Ah, du hast ja so wenig, hast so viele andere Verpflichtungen. Ja, welche Stimme setzt sich durch? Das war für mich so der Anfang, ein Abkommen zu machen und Geld zu geben. Und wir sind danach auch in unterschiedliche Zeiten gekommen. Die 90er Jahre waren echt nicht prickelnd für den Arbeitsmarkt. Wer damals Arbeit gesucht hat, das waren wirklich harte Zeiten. Mediziner, die eine Viertelstelle bezahlt bekommen haben, eine ganze Stelle bezahlt. Juristen, die für ein Praktikumsgehalt 60 Stunden die Woche gearbeitet haben. Also es war wirklich nicht einfach. Aber dieses Grundprinzip, von dem haben wir uns leiten lassen und wirklich abgegeben. Und wir sind dann in Dresden, nach Dresden gegangen. Und die Geschichte will ich euch erzählen, weil die wirklich, wirklich, wenn ich im Rückspiegel schaue, ich halte es immer noch für etwas unglaublich. Wir sind in eine FEG damals gegangen. Ich war da auch in der Gemeindeleitung. Wir waren so 50 Mitglieder. Das waren auch ungefähr die Gottesdienstbesucherzahl plus Kinder. Und diese Gemeinde war geprägt vielleicht von 20 Ehepaaren, aber keine Dunkies, also Double Income, no Kids, sondern alles so Familien mit einem Gehalt und Kindern und ein paar Arbeitslose hatten wir auch. Und in der Gemeinde hatten einige die Überzeugung, dass Gott möchte, wir waren dann so im Hinterhof, zweiter Hinterhof, im Gewerbe, Treppe hoch, uns hat eh niemand gefunden. Die Gemeinde dümpelte da schon ewig da auf diesen 50 Mitgliedern rum und wir haben gesagt, das goldene Lamm steht zum Verkauf. Das goldene Lamm ist in Dresden eine Institution, da ist aber einmal die Flut durchgegangen, seitdem stand es leer, 2002. Ein Riesenobjekt mit über 2000 Quadratmeter Nutzfläche, Ballsaal, Kegelbahn, Gastronomie, aber es war eben alles kaputt, ne? Und die Stadt wollte uns das für 80.000 Euro verkaufen. Die Sanierungskosten waren mit 1,2 Millionen geschätzt. Wir hatten Architekten bei uns. Und wir haben dann im Vertrauen auf Gott dieses Projekt oder dieses Objekt auch gekauft. Und sind mit diesen, ich sag mal, mit so, musst du überlegen, eine Gemeinde mit 30 Gehältern. Und wenn du das ist über 20 Jahre her, also wir reden da über wirklich eine große Summe. Die Bank, die wir gefunden hatte, die uns einen Kredit gegeben hat, eine christliche Bank, die hat bestimmte Verpflichtungen von uns abverlangt, was Eigenleistung betrifft, was unsere eigenen Verpflichtungen betrifft. Und wir sind das dann wirklich angegangen. Wir waren überhaupt nicht durchfinanziert. Und wenn du so ein Bestandsprojekt kaufst, und du greifst dann rein, dann wird's immer mehr. Also wir waren dann auch bei 1,8 Millionen zum Schluss. Und das Erstaunliche war, wir sind das angegangen und wir haben immer alle Rechnungen bezahlen können. Wir haben so viel Wunder erlebt. Ich erinnere mich an einen, also wir standen selbst jeden Samstag fast da auf der Baustelle in Staub und Kälte und Dreck und haben da geräumt und die Frauen waren in der Regel mit den Kindern dann alleine die Samstage zu Hause und das über ein, zwei Jahre. Und es kam sozusagen während des Arbeitens Leute zu, da war ein trockener Alkoholiker, der kam und sagte, ey, kann ich hier mitarbeiten? Ich habe Angst, dass ich zur Flasche greife. Wenn ich alleine zu Hause bin, der ist dann auch gläubig geworden. Wir hatten eine Partnergemeinde in St. Louis, die kam und die haben ihren Urlaub sozusagen geopfert. Die Amerikaner haben ja nicht so viel Urlaub. Und um bei uns eine Woche mitzuarbeiten, die sind wirklich hier rüber geflogen, um eine Woche mitzuarbeiten. Wir hatten einen Fliesenlegermeister, der ist in die Insolvenz gegangen. Der sagte, kann ich bei euch Fliesen legen? Ich weiß nicht, wie viel hunderte Quadratmeter Fliesen der da gelegt hat. Und wir waren ja nur 50 in dem Ballsaal, den wir gebaut haben. Der ist ausgelegt für 450, 500 Leute ohne Empore. Und als wir dann die Eröffnung dieses Gebäudes hatten, wir haben uns nie verloren gefühlt. Ja, von Anfang an, wir sind in dieser Bauzeit gewachsen, ja, und von Anfang an hatten wir nie das Gefühl der Leere. Und heute sind da 500-600 Leute im Gottesdienst, und wir hatten dann auch Kooperation mit Sabine Ball, die so sich um Straßenkinder gekümmert hat, wo die Jugendlichen, ich sag mal, Stunden vorher, bevor unser Jugendzentrum sozusagen geöffnet hat, haben die rumgelungert vor der Tür, dass es endlich aufmachte. Wir haben eine Musikschule gegründet, die jetzt 1000 Schüler und Lehrer, Musiklehrer hat. Also das ist wirklich so eine Instanz geworden, und mich erinnert das wirklich an diese Geschichte mit diesem Brotwunder, wo Jesus die Jünger da losschickt mit den 5 Broten, und da sind so ein paar tausend Leute. Und ich glaube, was Jesus so will und wo er segnet, ist, du gehst mit dem Wenigen los im Vertrauen darauf, dass Gott das Seine dazu tut. Und das muss ich sagen, das beeindruckt mich bis heute, wenn wir dann und wann da vorbeischauen, was daraus geworden ist und wie Gott wirklich segnet, wenn wir auf ihn vertrauen. Und ich glaube, Gott ist ja nicht angewiesen auf unseren Zehnten, sondern was er eigentlich sehen will, ist, vertrauen wir auf seine Zusagen, die er so uns gibt in der Bibel, und nicht, weil er unser Geld unbedingt braucht. Ja. Und darin drückt sich unser Vertrauen letztlich aus. Genau, das war
meine Geschichte.
Vielleicht noch zwei Tipps, ja. Wenn du vielleicht nochmal nachdenkst über den Zehnten, gibt es ja auch, was eigentlich vom Netto, vom Brutto, den Spruch, den ich da noch mitbekommen habe immer mal, ist, willst du einen großen Segen oder einen kleinen Segen, ja. Also geht mal mit euch in die Selbstkonferenz und versucht mal dahinter die Stimmen zu hören, die so dagegen sprechen. Ne? Was ist das Motiv? So, das ist das eine. Und das andere ist, wir haben auch ein paar Verpflichtungen. Da braucht man dann auch nicht jedes Jahr wieder neu nachdenken, sondern arbeitet die nur noch ab. Das macht es auch leichter. Und möglichst mit Überweisung, jedenfalls wer Steuern zahlt, der kriegt dann auch noch was zurück. Ja.
Okay. Steffen, vielen, vielen Dank. Und lass uns nicht am Ende hängen bleiben bei dem Ende vom Goldenen Lamm und was da Gigantisches draus gewachsen ist und sagen, wow, das ist ja geil, sondern ich finde es beeindruckend, Steffen, dass du sagst, also wo es angefangen hat, ja, als Student damals im kleinen Action Step, kommt jetzt auf meinem Skript. Hier sitzen ganz unterschiedliche Leute. Deine Erfahrungen mit Geld sind wahrscheinlich andere als die der Person, die vorhin daneben dir sitzt, auch deine Erfahrungen mit Gott sind andere. Dementsprechend ist das, was Steffen jetzt erzählt hat, was du in dem Gleichnis gehört hast, unterschiedlich herausfordernd. Und ich will mal versuchen, es für verschiedene von euch ein bisschen runterzubrechen. Vielleicht gehörst du zu denen im Moment, die sagen, wenn ich ehrlich bin, an christliche Organisation, an Gemeinde, da gebe ich absolut eigentlich aktuell nichts. Hey, vielleicht ist der Sonntag für dich die Herausforderung, das Wagnis einzugehen, immer wieder mal was für Gott zu geben, zu spenden und zu gucken, ob dir es fehlt. Mein Tipp wäre, fang es an und mach es für einen gewissen Zeitraum und sei wachsam, mach dir in deinem Handy eine Notiz oder ein Tagebuch oder irgendwas und beobachte, was sich im finanziellen in deinem Leben tut, wo Segnungen passieren, wo dir Gutes passiert vielleicht, wo du nicht damit gerechnet hättest. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, ich gebe schon ab und zu was, aber nicht so regelmäßig. Dann könnte ja für dich vielleicht die Ermutigung sein, zu sagen, hey, ich will regelmäßig geben. Ich fange an, einen Dauerauftrag mir einzurichten. Das war für mich eine unglaubliche Erleichterung. Also, wenn du regelmäßig Gehalt oder Taschengeld oder sowas kriegst, so regelmäßig wie das kommt, so regelmäßig das einzurichten, dass es weitergeht. Steffen hat es gerade gesagt, ein Dauerauftrag am Monatsanfang und da muss ich mir gar keine Gedanken mehr drüber machen. Vielleicht zu sagen, hey, okay, ich probiere das mal, meinen 10., also 10% von meinem Einkommen regelmäßig in die Gemeinde zu spenden. Wenn das dein Hu-Schritt wäre, haben wir ein besonderes Angebot für dich oder eine Chance, weil wir, also ich bin davon überzeugt, dass es keiner bereut, der das macht. Und wir als JKB-Leitungsteam, Finanzteam, sind so davon überzeugt, dass wir uns auf eine Wette mit dir einlassen würden. Nämlich, wir nennen die Wette 10 für 3. Wenn du es bisher noch nie gemacht hast, deinen Zehnten zu geben, wir wetten mit dir, dass du es nicht bereust. Und wir sind uns da so sicher, dass wir sagen, lass uns drauf einschlagen. Um einzuschlagen, musst du den QR-Code scannen und das Formular ausfüllen. Wenn du das machst und anfängst, April, Mai, Juni deinen 10. zu überweisen und am Ende der 3 Monate sagst du, nee, das hat gar nicht funktioniert, geben wir dir dein Geld wieder zurück. Und ich bin überzeugt davon, du wirst es nicht bereuen. Da gibt's Kleingedrucktes. Das ist ein bisschen in Deutschland, ja. Und man kann das nicht einfach nur per Handschlag machen, vor allem nicht, wenn es um Geld und um Spendengelder geht. Deswegen gibt es ein Kleingedrucktes, wie das genau abläuft. Am Ausgang gibt es auch so Karten, wo das nochmal draufsteht. Das musst du nicht alles jetzt lesen. Das ist wirklich das Kleingedruckte von der großen Überzeugung, die wir haben. Wenn wir Gott geben, werden wir es nicht bereuen. Und wenn dir das eine Hilfe ist, diesen Vertrauensschritt mit Gott zu gehen, in so einem ganz praktischen Thema, Finanzen. Hey, dann feiere ich's und dann mach das, ja. So, und jetzt gibt's noch ein paar alte Hasen hier drin, die sagen, ach Dirk, 10. Du hast recht, das funktioniert. Und ich habe meinen Dauerauftrag eingerichtet und es läuft. Und ich find's gut, dass das gepredigt wird, damit die anderen auch ihren 10. geben. Aber was hat das mit mir zu tun? Ach, ich kann mich so über die um mich rum freuen, wie die innerlich jetzt ringen. Ich habe ein innerliches Ringen für dich. Jesus redet nirgends über den 10. Das ist eine Richtlinie, die fängt wirklich 1. Mose bei Abraham schon an und geht durch das ganze Alte Testament durch. Aber Jesus limitiert uns nicht auf den 10. Jesus sagt nicht, hey, mehr als den 10. will Gott nicht von dir. Das, was hinter Ostern steckt, ist, Jesus gibt alles für uns und aus Dankbarkeit sind wir eingeladen, alles für ihn zu geben. Okay, die Zehntengeber, warte, du sagst nicht 100% spenden. Nein, sag ich nicht. Ganz entspannt, aber in den verschiedenen Lebensbereichen, eben auch im Finanziellen. Wenn du gute Erfahrungen gemacht hast und dir es nicht fehlt, was wäre ein Schritt wieder, auch im finanziellen Bereich, so dieses Abenteuer mit Gott zu erleben. Warum nicht mehr? Warum nicht? Also, und ich sage das nicht als Theoretiker, meine Frau und ich haben die letzten Wochen auch diskutiert, was heißt für uns so ein Schritt weiter in Gottvertrauen zu machen? Und wir werden unsere umstellen, ich sage jetzt hier nicht die Details, aber wir schwitzen so ein bisschen. Ja? Aber mit dieser Erfahrung, dass Gott sich das nicht schenken lässt. Und wir wollen auch in Zukunft erleben, dass Gott wirkt und dass er unser Leben gebrauchen kann, dass er das gebrauchen kann, was er uns anvertraut. Mich hat das Gleichnis extrem herausgefordert, dieses Bild von der Braut, und ich habe mich ertappt gefühlt beim Lesen von Vorbereitungssachen, nee, ich wollte das Brautbild nochmal, wie gehe ich mit der Braut von Jesus um? Habe ich wirklich so viel Liebe und Fürsorge für seine Braut. Die Einladung für dich und für mich ist, wir werden jetzt nochmal eine zweite Anbetungszeit haben. Micha kommt nach vorne. Wir singen Lieder miteinander, aber vielleicht auch für dich, weil es nicht um Regeln geht. Deshalb mit Jesus ins Gespräch zu gehen und sagen, hey, gibt's was, zu dem du mich heute Morgen einlädst? was Großzügigkeit angeht, was dieses mehr als genug angeht. Ich bin davon überzeugt, jeder von uns möchte das Leben, ein Leben haben, in dem er sagen kann, ich habe mehr als genug. Und was ist dein Glaubensschritt? Was ist dein Vertrauensschritt mit Gott? Was ist das, was er dir ganz persönlich aufs Herz gelegt? Vielleicht was Regelmäßiges, vielleicht was Einmaliges, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber die Einladung, erlaub Jesus zu dir zu reden. Und ich möchte mit einem Gebet die Zeit starten und lade dich ein, da gerne mitzubeten. Jesus, du hast alles für uns gegeben und wir sind dir unglaublich dankbar dafür, dass alles, was jetzt gesagt, erzählt, gehört wurde, ich bitte dich, dass du das gut sortierst. Ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen hier unterwegs bist und wir laden dich ein, zu uns zu reden, Gedanken wachzurufen, Herausforderungen in uns rumoren zu lassen und ich bitte dich, dass du Glauben schenkst, Vertrauen auf dich zu setzen. Amen.
Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.